Wir starten heute mit den 5 Themen vom Daniel-Plan, und zwar das Thema Glaube, Genuss, Gesundheit, Gelassenheit, Gemeinschaft. Das sind die Themen, die drankommen. Und am nächsten Sonntag geht es ja schon weiter mit dem Thema Genuss. Und ich bin gespannt, ob die einen oder anderen auch gerne etwas möchten sagen im Gottesdienst. Vielleicht für einen Weg, wo sie sich entschieden haben, in dieser Zeit zu machen, eine neue Gewohnheit, eine gute Gewohnheit, eine gesunde Gewohnheit einzuüben. Heute sind wir beim Thema Glaube. Das heisst, das sind die 5 Themen, die wir werden behandeln in den nächsten 2 Monaten. Es wird nicht jeden Sonntag ein Thema dran sein, aber ihr seht es auf dem Plan. Heute ist das Thema Glaube dran. Der Rick Warren schreibt in seinem Buch: Geben Sie jedes Mal Ihren Glauben auf, wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen. Sagen Sie dann: Vergiss Gott, ich schaffe das alleine. Ich vermute, dass die meisten würden sagen: Nein, ich gebe ganz sicher meinen Glauben nicht auf. Beim Thema Gesundheit geht es mehr als nur um ein Programm. Da geht es um ganzheitliche Gesundheit. Und die, da sind wir davon überzeugt, glauben wir, dass das nur möglich ist, wenn wir nicht nur auf unsere eigene Kraft, sondern auf Gottes Kraft vertrauen können. Er ist unser Schöpfer. Er ist der, der uns am Leben behaltet. Er schenkt uns Leben. Und er sagt auch, wenn es zu Ende geht. Er gibt uns seine Kraft. Das Entscheidende ist nicht unser Wille, unsere Kraft, sondern das Entscheidende, da sind wir davon überzeugt, ist das Vertrauen auf seine Kraft. Ich weiss nicht, wie es euch geht, ob ihr in bestimmten Bereichen von eurem Leben wie ein bisschen den Mut verloren habt, wo ihr vielleicht schon ein paar Mal angesetzt habt für Veränderungen, und es ist immer wieder im Sand verlaufen. Der Glaube wird in der Bibel als ein Wettkampf beschrieben. Ein Wettlauf. Da lesen wir im Hebräerbrief: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Und jetzt kommt's: Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und in dem Glauben schauen wir nicht nur auf unsere Möglichkeiten oder vor allem nicht auf unsere Möglichkeiten, sondern es heisst dann weiter: Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Gorit den Boom hat einmal gesagt: Wenn du auf die Welt schaust, verzweifelst du. Wenn du auf dich selbst schaust, wirst du depressiv. Aber wenn du auf Jesus schaust, wirst du Ruhe finden. Und der Rick Warren schrieb in seinem Buch Daniel Plan: Der Glaube ist eine der 5 wesentlichen Grundlagen, wenn man die eigene Lebensweise verändern will. Er ist der Faktor neben dem Aspekt der Gemeinschaft, der den Daniel-Plan von jedem anderen Gesundheitskonzept unterscheidet. Wenn Sie Gott nicht zutrauen, Ihnen dabei zu helfen, gesund zu werden, wir meinen jetzt ganzheitliche gesund werden, dann bleibt Ihnen nur noch Ihre eigene Willenskraft. Und Sie wissen sicher aus Erfahrung, dass unsere Willenskraft uns meist nicht allzu lange trägt. Nur allzu schnell verliert man die Lust, das Richtige zu tun, und gibt auf. Heute Morgen wollen wir über das einzigartige Fundament nachdenken, über den Glauben an Jesus Christus. Und ich möchte im ersten Punkt durch den Glauben an Jesus Christus eingehen: Bin ich 100% geliebt? Und das 100% geliebt sein ist die grösste Motivation zur Veränderung. Die Frage ist: Warum können wir 100% sicher sein, dass Gott uns liebt? Vor 2000 Jahren hat Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt mit dem Auftrag, uns die Liebe vom Vater in der ganzen Breite, Höhe, Länge und Tiefe darzustellen, vorzuleben. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, dass wir ihn, den Vater, hautnäher leben und spüren, wer er ist, der unsichtbare Gott. Durch Jesus. Er hat seinen Sohn auf die Welt geschickt, weil Gott Sehnsucht hat nach Gemeinschaft mit uns. Und weil Gott uns nicht ein Verderben überlassen will, wenn wir ja in die Welt hineinschauen, dann ist vieles so gottlos. So gelöst von Gott. Und viel Verderben ist da. Und das will der Vater im Himmel nicht. Und darum hat er seinen Sohn mit dem Auftrag auf die Welt geschickt, alles auf die Seite zu räumen, was uns trennt von ihm. Und die einzige Möglichkeit, die da geschehen konnte, ist, dass da passiert ist, was wir uns nicht vorstellen können. Jesus, der Sohn Gottes, ist zum Opferlamm geworden, wo die Schuld der Welt auf ihn gelegt worden ist. Und der Vater im Himmel hat die Sünde von dieser Welt gerichtet an seinem eigenen Sohn. Das kann man nicht verstehen. Das ist etwas, was man nur im Glauben fassen kann. Und die Janik hat das so richtig gesagt. Da muss uns der Heilige Geist die Augen dafür öffnen, was da wirklich passiert ist an dem Kreuz. Gott hat die Welt so unfassbar geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und was gewaltig ist, ist, dass die Liebe für Gott nicht erst irgendwann im Laufe der Weltgeschichte entstanden ist, wo er gesehen hat, wo die Welt hinsteuert, sondern bevor die Welt überhaupt entstanden ist, hat er die Entscheidung getroffen. Da lesen wir im Epheserbrief, schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören, in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns. Gottes Wort oder Gottes Liebe ist unfassbar groß, breit, lang, tief, unvorstellbar. Und wir sind eingeladen, die Liebe oder den Glauben an Jesus in der ganzen Tiefe kennenzulernen. Der Paulus schreibt sogar, wir sollen unsere Lebenswurzeln in dieser Liebe hinein verankern. In dieser Gewissheit, ich bin geliebt, 100% geliebt, und zwar so, wie ich bin. Ohne Wenn und Aber. Gott freut sich an mir und wünscht Gemeinschaft mit mir. Die Gewissheit ist die grösste Kraft der Veränderung. Ich habe in der Vorbereitung an die Frau gedacht, die im Ehebruch ertappt worden ist, und dann wird sie zu Jesus geschleppt von den Frommen. Und die fordert Jesus raus und sagt, du weißt ja genau, was mit einer Ehebrecherin passieren muss nach unserem Gesetz. Was sagst du? Und dann, das Ende der Geschichte ist da, dass alle davonlaufen und Jesus bleibt allein zurück mit dieser Frau. Und dann fragt er die Frau, wo sind deine Ankläger geblieben, Frau? Hat dich niemand verdammt? Hat niemand den Stein geworfen? Und sie sagt, niemand, Herr. Und dann sagt Jesus, so verdamme ich dich auch nicht, gehe hin und sündige hinfort nicht mehr. Bei Jesus fliegt kein Stein. Bei Jesus bin ich geliebt. Bei Jesus bin ich sicher. Sogar dann, wenn ich die größte Dummheit gemacht habe, die es im Leben geben kann. Und bei Jesus strömt Kraft zur Veränderung in mein Leben. Er hat dieser Frau gesagt, sündige nicht mehr, mach es nicht mehr. Der zweite Gedanke, durch den Glauben an Jesus sind meine Probleme am Kreuz 100% gelöst und überwunden. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit war für die Ehebrecherin klar. Sie hat die Ehe gebrochen Und nach ihrem Glauben, nach ihrem Gesetz ist darauf Todesstrafe, Steinigung stand. Und jetzt begegnet sie Jesus. Und jetzt wird sie nicht nur nicht verdammt, sie wird freigesprochen und sie kommt Autorität über, nicht mehr so zu handeln. Die hier nicht mehr zu brechen. Jesus gibt uns keinen Befehl, den wir nicht ausführen können. Wenn er sagt, sündige nicht mehr, dann gibt er gleichzeitig auch die Vollmacht, nicht mehr ins gleiche Muster zurückzufallen. Sein Opfer am Kreuz ist umfassend, sein Blut reinigt uns von allem Bösen. Eine andere Geschichte, der Zachäus, der Betrüger, hat erlebt, wie Jesus ihn besucht. Das war der erste Fromme, der über seine Türschwelle gegangen ist. Niemand, kein Frommer dortmal, wäre zum Zachäus gegangen. Und Jesus geht zu ihm, hei! Und dann erlebt der Zachäus Gemeinschaft mit Jesus und was passiert? Unglaublich. Zachäus trat dazu und sprach zu dem Herrn, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Was ist da passiert? Wir hören nichts von einer Predigt. Wir hören keine Anklage von Jesus. Nur einfach, Jesus hat mit dem Zachäus gegessen. Jesus war bei ihm daheim und der Zachäus hat sich plötzlich 100% angenommen gefühlt. Geliebt gefühlt. Er, der Zachäus, der so unglaublich viele Leute betrogen hat. Und dann ist die Kraft geflossen. Die Kraft, die verändert. Und wo der Zachäus plötzlich aufsteht und sagt, Jesus, ich bringe mein Leben in Ordnung. Ich lebe nicht so weiter. Die Liebe Gottes hat sein Herz berührt. Er weiß in dem Augenblick, Jesus hat 100% Ja zu mir gesagt. Zu mir, dem Zachäus. Und auf dem Fundament sagt er auch Ja zu Jesus und zu seinen Gedanken für sein Leben. Und jetzt folgt er Jesus nach, und zwar ganz praktisch. Ich bringe das in die Ordnung. Das, was verkehrt gelaufen ist. Da stand ich jetzt gerade dafür. Ich schaue den Worten ins Gesicht und weiche deren nicht mehr aus. Ich beschisse niemand mehr und ich gebe zurück, was ich beschisse. Ich habe mich an dieser Stelle an Willi erinnert. Der Willi hat mich mitten in der Nacht hat er mir angerufen. Und hat gefragt, hast du Zeit? Und dann habe ich gewusst, jetzt musst du gehen. Und ich bin hingefahren und habe den Willi in einem jämmerlichen Zustand angetroffen. Er ist von einer Patrouille verwünscht worden. Im vollen Suff, im Auto. Er hat schrecklich ausgesehen, er war ein Vertreter. Er war angewiesen auf sein Auto. Und er ist zuhause im Elend hineingehockt. Langsam am nüchtern werden und am erkennen, was jetzt passiert ist. Und dann habe ich eine herzzerbrechende Beichte gehört. Und dann ist der Augenblick gekommen, wo der Willi auf die Knie gegangen ist. Und gesagt hat, Jesus, bitte, mach mein Leben neu. Und der Willi hat mich später eingeladen auf Sedrun, auf die Alp, für ein Wochenende, bei einem Schafhirt. Er hat gewusst, dass ich gerne mal mit einem Schafhirt eine Zeit verbringen würde. Und der Willi hat seinen Hirt gefunden. Und dann hat er mir ein Hirtenerlebnis geschenkt über ein Wochenende. Der Willi ist heute ein unglaublich kreativer und hingehender Jünger von Jesus. Er ist ein toller Ehemann und ein Grossvater geworden. Warum? Weil seine Probleme am Kreuz 100% gelöst worden sind. Und er das im Glauben in Anspruch genommen hat. Dritter Gedanke. Durch den Glauben an Jesus Christus bin ich ein Kind Gottes und ich bin mit der grössten Kraft ausgestattet. Wir lesen in Gottes Wort, dass Jesus vor unserer Herzenstüre steht und anklopft. Er macht das einmal grundsätzlich, eben wie bei dem Willi in dieser Nacht. Und wenn er das erste Mal in unserem Leben tut, Dann ist der Augenblick gekommen, wo wir unser Leben können, mit Haut und Haar dem Jesus anvertrauen. Und wenn wir das tun, werden wir in eine neue Familie aufgenommen. Wie viele Jesus aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Gottes Kind. Jesus in sein Leben aufnehmen, das ist eine Entscheidung, die jeder von uns ganz persönlich treffen muss. Das ist quasi der Start ins Leben als Christ. Nicht Kirchenmitgliedschaft, nicht Taufe als Säugling, sondern die persönliche Entscheidung, ja, Jesus, ich will dir folgen. Und das kann in einem ganz einfachen Gebet geschehen. Ja, Jesus, ich will dir gehören. Ja, Jesus, ich will dein Opfer für Vergebung von meiner Sünde in Anspruch nehmen. Ich bitte dich, mein Leben von aller Sünde zu reinigen. Mit deinem Blut. Ja, Jesus, ich bitte dich, mein Leben mit deiner Gegenwart, mit deinem Geist zu erfüllen. Ja, Jesus. Ich öffne dir die Türe zu meinem Herz und bitte dich, komm. Danke, Jesus, dass du jetzt dein Wort erfüllt hast. Es steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Danke, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Danke, dass du mir ein neues, ewiges Leben schenkst. Danke, dass du mir den Weg zeigen willst. Jesus, ich will dir hören und dir folgen bis zu dem Augenblick, wo ich dich sehen werde in der Ewigkeit. Ich habe das Gebet mitgebracht. Und wer innerlich sagt, die Entscheidung möchte ich treffen, die möchte ich heute treffen, dann spricht das Gebet im Glauben. Und er hört es. Und er kommt zu dir. Und du wirst Kind Gottes. Und wenn wir Jesus auf diese Art und Weise unser Leben anvertrauen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, werden wir in eine neue Familie hineingeboren. Wir werden Kind Gottes. Und Kind Gottes sind ausgestattet oder werden ausgestattet mit allen Rechten und Pflichten von der Familie Gottes. Das hat grundsätzlich nichts mit der Kirche zu tun. Kirche ist nur ein sichtbares Werkzeug auf dieser Erde. Wir werden eingebürgert im Himmel. Jesus macht eine Wohnung bereit für uns in der Zukunft. Und wir kommen die Kreditkarten über mit unbegrenzter Bezugslimit. Und der Zugangscode zu dieser Kreditkarte, der Heilige Geist. 1. Petrus, ja, so ist es. Gott in seiner Macht hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in wahrer Frömmigkeit brauchen. Er hat es dadurch getan, dass er uns, Jesus Christus, erkennen ließ. Ihn, der uns in seiner Herrlichkeit und Kraft berufen hat. Denke an Willi. In dem Moment hat er es erkannt. Jesus ist für mich gestorben. Durch ihn haben wir wertvolle, unüberbietbare Zusagen erhalten. Alle Verheißungen im Wort Gottes werden für uns präsent. Zugangsgott, Heiliger Geist. Die wertvollste Zusage von dem ist der Heilige Geist. Und da heißt es, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der Selbstbeherrschung. Kraft. Und nochmal eine Stelle, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Kolosser 2,9, in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes. Und jetzt kommt's. An dieser Fülle habt ihr Teil durch den Glauben, voll einklingt in dieser Segenslinie durch Jesus. Vollwertiges Kind Gottes, vollwertiger Bürger Gottes. Und darum redet die Bibel vom allgemeinen Priestertum. Es ist nicht so, dass der Priester ein besonderes Vorrecht hat. Er hat eine besondere Verantwortung. Aber der Zugang zu den Himmelsschätzen hat jeder, der sein Vertrauen auf Jesus stellt. Und Rick Warren schrieb in seinem Buch: Jedes Jahr werden Hunderte von Selbstbüchern, Hilfebüchern publiziert. Den meisten fehlt die alles entscheidende Zutat: die Erklärung, woher die Kraft zur Veränderung kommen soll. Also Tipps, wenn man sich verändern kann, Strategien, gibt es Tausende. Aber wer gibt uns Kraft, wirklich unser Leben zu verändern? Ich habe die Liebe zu meiner Frau verloren. Ich habe keine Ahnung, wie ich die wiederfinden kann. Ich habe so genug. Ich bin einfach nicht fähig, dieser Person zu vergeben. Die hat mich so verletzt. Ich schaffe es nicht, meine Sucht zu überwinden. Ich weiß, ich bin abhängig. Ich komme nicht mehr davon los. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Wo ist die Kraft? Richtig, ohne Gottes Hilfe scheitern wir an ganz vielen Stellen. Ganz besonders dort, wo es gilt, grundlegende Lebensmuster, die sich eingeschliffen haben in unserem Leben, ungute Lebensmuster zu verändern. Wir haben davon geredet, dass es grundlegend wichtig ist, in der Tiefe die Liebe von Gott zu erfassen und verstehen zu lernen. Paulus hat einen wichtigen Text dazu geschrieben. Und zwar: durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn wir an die nächsten Schwerpunkte herangehen, vom Daniel Plan, dann muss uns eins bewusst sein und bleiben: dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde. Am Ende vom Daniel-Plan wünsche ich mir nicht so stolze Menschen, die sagen: ich habe es geschafft. Ich tue jetzt jede Woche mich sportlich betätigen. Es geht mir viel besser. Ich habe 5 Kilo abgenommen. Ich habe angefangen, regelmäßig Beziehung mit Gott wieder zu pflegen. Und so weiter. Ich will nicht, dass wir stolz sind auf das, was wir dann erreicht haben, sondern dass wir stolz sind auf die Kraft von Gott, die uns dazu befähigt hat. Und uns endlich geholfen hat, aus Abhängigkeiten rauszukommen, wo wir gewusst haben, da sollten wir schon lange rauskommen. Und jetzt sind wir daran angegangen. Abraham war 75 Jahre alt, als ihn Gott herausgefordert hat. Es ist nie zu spät, mit einer positiven Veränderung anzufangen. Ich erinnere mich an die Umkehr von einer Seniorin, die sie im hohen Alter gewagt hat, etwas auszusprechen, was sie ihr ganzes Leben lang gequält hat. Ich habe sie besucht und danach hat sie zitternd angefangen und gesagt: ich muss dir etwas sagen. Und dann ist es rausgekommen. Hat sie es von Gott können ablegen. Und dann hat sie das Wunder von der Vergebung erlebt. Und die Seniorin hat mir später gesagt: du, ich fühle mich wie ein Neugeborener. Ja, jedoch, mein Leben fängt nochmal ganz neu an. Und das war eine alte Frau. Und man hat sie ihr angesehen. Die hat geleuchtet. Die war so glücklich, dass sie Vergebung erfahren hat. Sie hat ihr Glück kaum fassen. Verändert durch die Liebe und Vergebung von Gott. Viele von euch kennen die Verheißung vom Zacharia, wo Gott durch den Zacharia am Volk Gottes gegeben hat, in einer schweren Lebenssituation. Und unterdessen haben die Verheißung Millionen von Gläubigen gelesen und angewendet: es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebot. Ich bin als Kind Gottes mit der grössten Kraft ausgestattet, die Gott hat. Es ist so heilsam, wenn wir an gewissen Stellen in unserem Leben stecken bleiben. Wenn wir einfach merken, da komme ich nicht weiter. Da habe ich Kraft, nicht das zu überwinden. Ich habe nicht Kraft, aus dieser Abhängigkeit rauszukommen. Vielleicht sogar krank werden, bis die Erkenntnis ganz tief in meinem Herzen nachgekommen ist, es ist nicht meine Kraft. Es sind nicht meine Möglichkeiten, nicht meine Fähigkeiten. Nein, es ist der Heilige Geist, der von oben, vom Himmel in mein Leben einströmt. Und ich möchte dir einfach Mut zusprechen und sagen, halt an den Verheißungen von Gott fest. Bitte drum, glaub, dass die Kraft in deiner ganz konkreten Situation lebendig wird. Halt dich daran fest. Vor zwei Wochen haben wir Ostern gefeiert. Und ich meine nicht Osterhäse, sondern ich meine die Kraft der Auferstehung. Epheser Kapitel 1. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welch, wir merken, der Paulus überschlägt sich, weil er es gar nicht mehr beschreiben kann, mit welch unermesslich großen Kraft Gott in uns den Glaubenden wirkt, ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, die gleiche Kraft, die soll in unserem Leben wirksam werden. Die soll genau dort wirksam werden, wo wir alle Hoffnung verloren haben auf Veränderung. Wo wir sagen, ich habe es nicht geschafft. Amen. Jetzt muss die andere Kraft kommen. Und jetzt lassen wir sie dran an. Ich möchte nochmal die fünf Punkte wiederholen, die ich schon in der Einleitung zu dieser Predigtreihe erwähnt habe. Wenn Sie bleibende Veränderungen sehen möchten, müssen Sie Ihr Leben auf der Wahrheit aufbauen. Jesus hat uns versprochen, dass uns die Wahrheit frei machen wird. Wir müssen zulassen und uns dieser Wahrheit stellen. Wir müssen aufhören, den anderen die Schuld zu geben und den Umständen die Schuld zu geben, sondern einfach sagen, Herr, da bin ich. Und da bin ich gelandet. Und da ist verkehrt gelaufen. Und ich weiß nicht, wie ich da draus rauskomme. Aber du willst mir Kraft geben. Zweitens, bleibende Veränderungen setzen weise Entscheidungen voraus. Jeder möchte gesund sein, hier in diesem Raum. Aber nicht jeder lebt gesund. Glaubt ihr das? Könnte man anfangen aufzählen, wenn er gesund ist. Das mache ich jetzt noch nicht. Kommt dann noch. Aber es geht darum, dass wir in unseren Gedanken Veränderungen ansetzen. Dass wir uns bewusst werden, das fängt nicht bei einzelnen Punkten an, sondern das fängt ganz tief innen an. Herr, ich will gesund werden. Und ich will gesund leben. Und dein Lieb, mein Lieb soll ein Tempel vom Heiligen Geist sein, wo er sich richtig wohlfühlt drin. Bleibende Veränderungen benötigen eine neue Denkweise. Wer das Verhalten ändern will, muss zuerst sein Denken verändern. Unsere Gedanken sind der Autopilot von unserem Leben. Mehr später dazu. Bleibende Veränderungen benötigen die Kraft des Heiligen Geistes. Da haben wir darüber geredet. Aber wir kennen alle die guten Vorsätze. Ich weiß nicht, wer sich Vorsätze genommen hat am Anfang dieses Jahr. Erinnerst du dich daran? Wer hat es geschafft? Wer hat es geschafft? Niemand. Vielleicht haben alle keine Vorsätze gehabt. Also. Der Heilige Geist verändert uns in der Tiefe. Und er schenkt Kraft, um wirklich neue Wege zu gehen. Und der letzte Punkt, bleibende Veränderungen benötigen ehrliche Gemeinschaft. Wer aus dem Daniel... Von dem ist ja der Daniel-Plan abgeleitet, und seine drei Freunde in Babel geworden, wenn sie nicht gemeinsam gekämpft hätten in dieser Herausforderung, wo sie drin gestanden sind. Die drei Freunde sind das dritte im Feuerofen hineingeworfen worden und sie haben ihn überlebt. Gott hat sie durchgetragen. In dem Sinn möchte ich allen noch einmal empfehlen, doch einmal ins Buch hineinzuschauen oder noch eins zu posten oder einfach auch dran zu bleiben bei diesen Themen. Ich möchte heute mit einem Gebet abschließen von Thomas Morus. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Er ist geboren am 6. Februar 1478 als Sohn vom Richter Sir John Moore in London. Mit 14 hat er angefangen zu studieren. Er ist schon früh wegen seiner grossen Gelehrsamkeit Mitglied vom Gericht geworden, später in diplomatischen Dienst vom König getreten. Der König hat ihn mit den höchsten Ämtern betraut und schließlich zum Lord Kanzler von seinem Reich ernannt. Und trotzdem ist er ein bescheidener Mann geblieben. Er hat viele Stunden im Gebet und im Lesen von der Bibel verbracht. Und dann ist der Moment gekommen, wo der König, der englische König, sich von seiner Frau hat wollen scheiden lassen und sich zum Oberhaupt der Kirche ernannt hat. Der Thomas Morus war nicht einverstanden und hat sofort seinen Rücktritt eingereicht. Aber der König hat von ihm Zustimmung verlangt von seiner Scheidung und hat ihn gefordert, einen Eid zu leisten. Aber der Thomas Morus hat sich geweigert. Er ist ins Gefängnis geworfen worden, 15 Monate ohne Verhör und dann vielfach verhört worden und schlussendlich zum Tod verurteilt worden als Staatsverräter. Thomas Morus hat ein Gebet oder mehrere sind von ihm hinterlassen. Eins davon passt sehr gut zum Daniel-Plan. Schenke mir eine gute Verdauung. Herr, und auch etwas zum Verdauen. Schenke mir Gesundheit des Leibes. Mit dem nötigen Sinn dafür, ihn möglichst gut zu erhalten. Schenk mir eine Seele, der die Langeweile fremd ist, die kein Murren kennt und kein Seufzen und Klagen. Und lass nicht zu, dass ich mir allzu viel Sorgen mache um dieses sich breitmachende Etwas, was sich ich nennt. Herr, schenke mir Sinn für Humor, und gib mir die Gnade, einen Scherz zu verstehen, damit ich ein wenig Glück kenne im Leben und anderen davon mitteile. Amen.